das einfach ziemlich praktisch ist. Nicht erst lange überlegen zu müssen, welchen Text man jetzt nimmt, sondern man nimmt den, der einem vorgeschlagen wird und kann sich direkt über den Gedanken machen. Und darum habe ich also schon vor so ein paar Wochen nachgeschaut, welcher Bibeltext denn heute dran sein soll und habe da auch nicht schlecht gestaunt. Denn es steht für heute ein Text auf dem Plan, mit dem ich mich im Studium im Rahmen einer Hausarbeit schon einmal sehr intensiv beschäftigt habe. Deswegen habe ich mir gedacht, dass ich mit der Predigt heute mal ein kleines Experiment wage. Es wird heute nämlich nicht vorrangig darum gehen, wie wir uns selbst persönlich im Predigttext wiederfinden können und was er über unser Leben aussagt. Keine Sorge, das wird auch vorkommen, aber eben nicht vorrangig. Stattdessen will ich mit euch heute mal wirklich tief auf so einer analytischen Ebene in den Text eintauchen. Wir machen heute also mal so richtiges Bibelstudium. Ich finde es wirklich wichtig, die Bibel in Predigt und Gottesdienst aus ganz verschiedenen Perspektiven zu beleuchten. Der Baptismus, wir verstehen uns ja auch als Bibelbewegung und darum lasst es uns heute mal ein bisschen verkopfter wagen. In meiner Hausarbeit, da ging es um Wasser und Licht als Symbole im Johannesevangelium. In der ganzen Bibel spielen diese beiden Bilder immer wieder eine wichtige Rolle. Aber besonders wichtig werden sie im Johannesevangelium. Darum habe ich mich also in der Hausarbeit mit zwei Texten intensiver beschäftigt. Und einer von ihnen ist eben unser heutiger Predigttext. Ich lese ihn einmal vor und danach schauen wir gemeinsam genauer rein. Ich lese aus Johannes 9 die Verse 1 bis 7. Jesus ging an einem Mann vorbei und sah, dass dieser von Geburt an blind war. Da fragten ihn seine Jünger: Rabbi, wer war ein Sünder, sodass er blind geboren wurde, dieser Mann oder seine Eltern? Jesus antwortete: Weder war er selbst ein Sünder, noch waren es seine Eltern. Vielmehr sollen die Taten Gottes an ihm sichtbar werden. Wir müssen die Taten vollbringen, mit denen Gott mich beauftragt hat, solange es noch Tag ist. Es kommt eine Nacht, in der niemand mehr etwas tun kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Nachdem er das gesagt hatte, spuckte er auf den Boden. Aus der Erde und dem Speichel machte er eine Paste und strich sie dem Blinden auf die Augen. Dann sagte er ihm: Geh und wasch dich im Teich von Schiloach. Schiloach heißt übersetzt der Gesandte. Der Mann ging dorthin und wusch sich. Als er zurückkam, konnte er sehen. Wie gesagt, geht es mir heute darum, welche Rolle Wasser und Licht als Symbole in diesem Text spielen. Dazu habe ich mal was vorbereitet. Nicht erschrecken, ich habe hier einfach mal die Worte markiert, die meiner Meinung nach entweder etwas mit Licht zu tun haben oder eben mit Wasser. Licht ist gelb und Wasser ist blau. Zum Licht habe ich dann auch alle Begriffe dazu gezählt, die etwas mit Sehen oder eben mit dem Blindsein zu tun haben. Das sind in diesem Text eine ganze Menge. Vers 1, er war von Geburt an blind. Vers 2, er war blind geboren. Vers 3, die Taten Gottes sollen an ihm sichtbar werden. Vers 4, Tag und Nacht kommen da drin vor. Und die haben ja auch etwas mit Licht und mit Sehen zu tun. Vers 5, das ist wahrscheinlich eine sehr bekannte Formulierung. Jesus sagt: Ich bin das Licht der Welt. Die kommt auch nicht nur hier vor, sondern auch woanders schon. Und Vers 6, die Paste wird dem Blinden auf die Augen gestrichen. Und in Vers 7 kann er dann wieder sehen. Wir merken also, dass, ja, wenn das Wort Licht nur an einer Stelle vorkommt, aber an einer ziemlich zentralen, aber dafür finden wir eigentlich in jedem Vers Worte, die etwas mit dem Sehen zu tun haben. Das Bild des Wassers findet sich nur in den letzten beiden Versen. Vers 6, da kommen Spucke und Speichel vor. Und in Vers 7 wird der Blindgeborene dazu aufgefordert, sich zu waschen. Er geht zu dem Teich, einem Gewässer, und dort wusch er sich. Also deutlich weniger Nachweise für das Sehen bzw. Licht, also deutlich weniger Weise als für das Sehen bzw. das Licht. Aber dafür ist Wasser hier mit eigentlich der zentralen Handlung in diesem Text verbunden und insbesondere mit der Heilung an sich. Wasser in der Form des kommt hier einmal in der Form des Speichels von Jesus vor und dann, ein Vers später, das Wasser im Teich Schiloach. Die werden hier zum Mittel der Heilung und nehmen dadurch schon eine ziemlich wichtige Rolle ein. Wie die Heilung des Blindgeborenen jetzt aber theologisch zu verstehen ist, ist ganz davon abhängig, wie wir dieses Bild des Lichts und das Bild des Wassers deuten. Dafür brauchen wir aber noch ein paar mehr Informationen. Lasst uns also mal in den Kontext gucken. Der nächste Schritt, den ich mit euch gerne mal vollziehen möchte, ist, dass wir auf den Kontext gucken, an welcher Stelle im Johannesevangelium diese Geschichte steht. Das verschafft uns nämlich wichtige Hinweise darauf. Einmal, worum es ganz allgemein in diesem Abschnitt geht, aber eben auch dafür, welche Rolle Wasser und Licht hier besonders spielen. Unser Predigttext steht in einem Abschnitt von Johannes, in dem es zu einem sich immer mehr zuspitzenden Konflikt zwischen Jesus und seiner Umgebung kommt. Einmal mit dem Volk an sich, aber insbesondere auch mit den Pharisäern. Das können wir ziemlich gut in Kapitel 7 und 8 sehen. In Kapitel 7, da kommt es zum Konflikt darüber, ob Jesus wirklich von Gott gesandt ist oder ob er nicht vielmehr von einem Dämon besessen sei. Es geht darum, ob er im Recht gewesen ist, als er einmal einen Menschen am Sabbat geheilt hat, und am Ende streitet sich dann das ganze Volk darüber, ob er vielleicht der versprochene Messias sein könnte oder eben nicht. In Kapitel 8 wird Jesus dann zuerst von den Schriftgelehrten vor dieses Dilemma gestellt, sehr bekannt, wie man am besten oder wie er am besten mit der vor ihn gebrachten Ehebrecherin umgehen würde. Und dann kommt es zu einer ziemlich langgezogenen Diskussion darüber, wie glaubwürdig Jesus denn sei, wenn er behauptet, das Licht der Welt zu sein. Hier bezeichnet er sich nämlich schon mal als Licht der Welt, nicht erst da in Johannes 9. Ein bisschen später geht Jesus dann in den offenen Konflikt mit dem Volk darüber, dass die Menschen sich ja auf Gott und als Abraham, als Vater und Stammvater berufen, aber trotzdem so viel Böses tun. Die Menschen werden sehr wütend, werden aufgebracht und versuchen, Jesus zu steinigen. Aber er kann entkommen. Schließlich sind wir dann in Kapitel 9 bei unserem Predigttext angekommen. Nach diesem kurzen Abschnitt, den ich mir mit euch gemeinsam angucke, passiert noch eine ganze Menge mehr mit Jesus und dem Mann, den er wieder sehend gemacht hat. Es kommt zu Verhören und Befragungen von allen möglichen Menschen, von dem Menschen selbst, von seiner Familie, von Jesus, ob da bei der Heilung wirklich alles mit rechten Dingen abgelaufen ist oder ob die Pharisäer endlich genug gegen Jesus in der Hand haben, um ihn festnehmen zu können. Bis Kapitel 11 geht das dann so weiter, dass Jesus verschiedene Dinge lehrt und es immer wieder zu Streit kommt. Wir merken also, das Hauptthema in diesem Abschnitt ist wirklich diese Frage, wer Jesus genau ist. Was ist seine Identität? Und das ist kontrovers. Ist er der, der behauptet zu sein, oder ein Betrüger? Und eine Antwort darauf finden wir in den Bildern von Wasser und Licht. Aber erstmal können wir aus diesem Kontext auch etwas zu Ort und Zeit sagen, in dem oder an dem diese Begebenheit stattfindet. Das Ganze passiert in Jerusalem und das zumindest in zeitlicher Nähe zum Laubhüttenfest. Kapitel 7 beschreibt ziemlich genau die Ereignisse während des Fests. Jesus schickt zuerst seine Jünger vor. Er sagt, er bleibt erstmal in Galiläa. Die Sache ist ihm zu brenzlig, es ist gefährlich. Seine Jünger ziehen nach Jerusalem. Und einige Zeit später kommt er dann alleine nach. Zur Mitte des Fests, das übrigens insgesamt 7 bzw. 8 Tage dauert, je nachdem wie man zählt, lehrt Jesus im Tempel und wird fast festgenommen wegen dem, was er da sagt. Und am letzten Tag steht Jesus nochmal vor den Menschen und verspricht lebendiges Wasser für alle, die zu ihm kommen und an ihn glauben. Die Ereignisse später in Kapitel 8 und 9 scheinen in ziemlich großer zeitlicher Nähe dazu zu geschehen, weil alles bis Kapitel 10 erstmal weiterhin in Jerusalem passiert, erst dann kommt ein Ortswechsel und ohne viele zeitliche Bestimmungen auskommt. Also es vergeht zumindest beim Lesen kaum Zeit zwischen den einzelnen Begebenheiten. Und deswegen glaube ich, dass auch das Laubhüttenfest als Fest eine ziemlich große Rolle für unseren Predigttext steht, obwohl es nicht direkt darin erwähnt wird. Damit haben wir schon mal so 3 kleine Ergebnisse gesammelt, mit denen wir weiterarbeiten können. Also erstmal, dass es in diesem Teil des Johannesevangeliums darum geht, um die kontroverse Frage, wer Jesus genau ist. Wir haben schon gemerkt, als wir uns den Text an sich angeguckt haben, dass in Johannes 9, 1-7 Wasser und Licht eine große Rolle spielen. Und das Laubhüttenfest als Fest bildet den zeitlichen Hintergrund dieser Begebenheit. Jesus war mit seinen Jüngerinnen und Jüngern in Jerusalem, um das Laubhüttenfest zu feiern. Sukkot, das ist der hebräische Name für das Fest, ist eines der großen Wallfahrtsfeste, zu denen eine ganze Menge Jüdinnen und Juden damals nach Jerusalem zum Tempel pilgerten. Der bekannteste Brauch, der mit diesem Fest zusammenhängt und ja auch heute noch begangen wird, ist, dass man über die Dauer des Festes 7 Tage lang in diesen Laubhütten lebte. Oder zumindest dort ist. Das soll an die Zeit der Wüstenwanderung erinnern, nach dem Auszug aus Ägypten. Aber es gab, vor allem in der Zeit damals und auch noch heute, eine Menge andere Bräuche, die man zu diesem Fest gepflegt hat. Erwähnen möchte ich dabei besonders 2. Einmal eine Wasserspende, ein Wasseropfer. Und dann, es gibt leider keinen besseren Begriff dafür, darum verzeiht mir bitte den Fachbegriff, ein Illuminationsritus, also auf Deutsch ein Beleuchtungsritual. Jede Nacht während des Festes wurden auf dem Frauenvorhof des Tempels riesige Leuchter entzündet und die ganze Nacht durchgefeiert und getanzt. Das ist also vielleicht genau dieses Bild, an das sich die Menschen erinnert haben, wenn Jesus sich so kurz nach dem Fest als das Licht der Welt bezeichnet. Sehr spannend für unseren Text ist aber auch diese Wasserspende, das Wasseropfer. Jeden Morgen füllten die Priester in einem Teich eine Schale mit Wasser. Damit stiegen sie dann hoch zum Tempel, wo das Wasser dann zusammen mit Wein als Opfer über den Altar gegossen wurde. Dieses Wasser steht im Kontext des Laubhüttenfests für das Heil, das Gott am Ende der Geschichte ausschüttet. Man stellt sich vor, dass der Segen Gottes wie so ein Strom oder eine Quelle von Jerusalem bzw. vom Tempel ausgeht und sich über die ganze Welt verteilt. Dieses Wasser steht für Sündenvergebung und für Reinigung. Es ist lebensspendend für alle Lebewesen und ist damit einfach das Bild für das umfassende Heil, das von Gott ausgeht. Indem jedes Jahr zum Fest das Wasser dort über den Altar vergossen wurde, hat man sich genau diese Hoffnung präsent gemacht, dass Gott seine Zusagen und seine Versprechen erfüllt. Und in der Zeit von Jesus besonders verdichtete sich diese Hoffnung natürlich auf die Erwartung des verheißenen Messias. Er sollte nämlich derjenige sein, der diese Hoffnung erfüllt. Ah, und 3-mal dürft ihr raten, welcher Teich das war, aus dem das Wasser für die Wasserspende geschöpft wurde. Natürlich aus dem Teich Siloah. Jetzt haben wir schon eine ganze Menge Informationen gesammelt über unseren Predigttext. Wir wissen etwas über den Kontext und noch mehr über die Bedeutung des Laubhüttenfests. Wir können also endlich anfangen, diese Puzzleteile zusammenzusetzen, um den Text besser zu verstehen. In diesem ganzen Abschnitt des Johannesevangeliums geht es ja, wie gesagt, darum, wer Jesus ist. Wenn diese Begebenheiten also so kurz nach dem Laubhüttenfest passiert, dann werden die Menschen, die das erlebt haben, doch ohne Zweifel die Verbindung zwischen der Bedeutung des Festes und dem, was Jesus hier getan hat, entdecken. Wenn Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt, dann werden sie doch an diese großen Leuchter denken, unter deren Schein sie noch vor ein paar Tagen die Nacht durchtanzt haben. Und wenn Jesus den Blindgeborenen zum Teich Siloah schickt, damit er sich wäscht, und daraufhin kann der Mensch wieder sehen, wie könnten die Menschen dann nicht an all die Erwartungen und Hoffnungen denken, für die das Wasser aus diesem Teich steht, wenn es während des Fests über den Altar gegossen wird? Das Volk hoffte auf den Messias und das Heil, das er bringt. Jesus macht hier klar, dass er derjenige ist. Er offenbart sich als Bringer des Segens Gottes. Und das Gleiche zeigt ja auch schon der Name dieses Teichs. Er heißt Siloah, Gesandter. Und damit identifiziert sich Jesus. Er ist der Gesandte Gottes. Wenn jetzt also das Wasser aus diesem bestimmten Teich so wichtig ist, fragt ihr euch vielleicht, warum brauchst du denn diesen so ein bisschen ekligen Moment mit der Spucke und der Paste, die Jesus dann auf die Augen des Mannes schmiert? Warum muss das sein? Dafür habe ich euch mal so 2 Deutungsmöglichkeiten mitgebracht. Einmal war es wohl damals so, dass Speichel grundsätzlich als Heilmittel, speziell auch bei Augenkrankheiten, galt. Und ja, tatsächlich enthält Speichel, Spucke ja auch bestimmte Enzyme, die bei der Wundheilung helfen. Und dafür hatte man damals anscheinend schon ein gewisses Gespür. Ein bisschen mehr Bedeutungsgehalt gewinnt der Speicher hier aber, wenn wir ihn eben auch als Wasser verstehen. Als lebendiges Wasser, das direkt aus Jesus kommt. Indem Jesus also für das Wunder zuerst auf sein eigenes Wasser zurückgreift, wird klar, dass es doch nicht etwa das Wasser aus diesem Teich ist, das magische Fähigkeiten hat. Stattdessen kommt die Kraft und das Heil, das die Veränderung und das Wunder bewirkt, direkt aus Jesus selbst heraus und aus seinem göttlichen Wesen und eben nicht aus dem Teich. Das Wasser aus dem Teich Siloa bleibt also ein Symbol, das die Verbindung zum Laubhüttenfest herstellt. Der eigentliche Siloa, der eigentliche Gesandte ist Jesus selbst. Aber, und das finde ich auch sehr spannend, warum braucht es dann trotzdem diese Aufforderung an den Mann, dass er zum Teich geht und sich wäscht? Warum dieser zweite Schritt, wenn doch eigentlich schon alles passiert ist? Ich glaube, dass es hier um eine Entscheidung geht. Der Mann muss sich nach dieser Begegnung mit Jesus entscheiden, ob er ihm vertraut und das tut, wozu ihn Jesus auffordert, oder eben nicht. Es geht um eine Glaubensentscheidung. Glaubt er Jesus, dass er derjenige ist, als der er sich offenbart, oder nicht? Wie man in diesen Kapiteln des Johannesevangeliums immer wieder merkt, scheiden sich an Jesus, an dem, was er lehrt und was er tut, die Geister. Und so kommt es immer wieder zu diesen Entscheidungsmomenten. Häufig sind sie sogar irgendwie mit Wasser verbunden. Mich erinnert das an das Wasser der Taufe. Zumindest in meinem baptistischen Verständnis ist die Taufe doch ein äußeres Symbol für eine Entscheidung und für eine Veränderung, die doch schon längst in unserem Herzen passiert ist. In meinem Inneren hat das schon längst stattgefunden. Und genauso wie Jesus schon längst selbst gehandelt hat und so die eigentliche Heilung vielleicht sogar schon vollzogen hat, bevor er den Mann zum Teich Siloa schickt, wohnt Gott doch auch schon längst in unserem Herzen, bevor wir ins Taufbecken oder in den See steigen. Die Begegnung mit ihm hat schon längst stattgefunden. Und daraus ergibt sich für uns, genau für den Mann, ein Moment der Entscheidung. Glauben wir daran und vertrauen wir darauf, dass Jesus es gut mit uns meint und der ist, der sagt, dass er ist, der er ist oder nicht. Und damit sind wir am Ziel unserer Untersuchung von Johannes 9, 1-7 angekommen. Wir haben gemeinsam entdeckt, welche enorme theologische Dichte in diesem Text steckt, welche Bedeutung die Bilder haben, die uns auf den ersten Blick verborgen bleibt und schließlich auch, welche Bedeutung das alles für uns hat. Da, wo uns Jesus als das lebendige Wasser begegnet, kommt es zu Entscheidungsmomenten. Er ist wirksam in unserem Leben und unserem Herzen. Er schenkt Heil und Segen, Leben und Veränderung. Und das nicht erst am Ende der Geschichte, sondern schon jetzt. Uns bleibt nur diese eine Frage: Traust du dich zum Wasser? Amen.